wenn ich jetzt aufhören würde, dann hätten ja die gewonnen. Also die Menschen, die gegen demokratische Strukturen ankämpfen. Und das wäre das Allerschlimmste, was ich als Zeichen aussenden möchte. Und das ist dann immer für mich Motivation zu sagen, nee, Zähne zusammenbeißen, kommt auch wieder andere Zeiten.
Moin, mein Name ist Sevi und ihr hört Königsweg, der Podcast über Wege in den Journalismus. Ich unterhalte mich hier mit Medienschaffenden aus Print, Hörfunk und Fernsehen über ihren Alltag, ihre Karrieren und ihren persönlichen Weg in den Beruf. Ich möchte herausfinden, was wir Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten noch so von ihnen lernen können. In der heutigen Folge habe ich zum ersten Mal einen Gast mit blauem Twitter-Häkchen. Christian Fuchs arbeitet als Investigativreporter bei der Zeit. Und für seine Recherchen geht er oft dorthin, wo sich die meisten nicht hintrauen würden. Seit über 10 Jahren recherchiert er im rechtsextremen Milieu. Morddrohungen und Hassnachrichten gehören zu seinem Alltag. Christian hat mir verraten, wie er mit all dem Hass umgeht, wie er recherchiert, Untergetauchte aufspürt und Vertrauen aufbaut. Vor allem zu Menschen an den Rändern der Gesellschaft. Nach dem Gespräch mit Christian ist mein Eindruck, einen spannenderen, aber auch nervenaufreibenderen Job kann ich mir kaum vorstellen. Aber hört selbst. Mir ist was Witziges aufgefallen, wenn man dich googelt, dann kommt immer erstmal der Linksverteidiger von Leicester City, Christian Fuchs. Ist das für dich eher nervig oder ist das eigentlich ein ganz praktischer Schutz so als Investigativreporter?
Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil das ist mein großes Lebensziel, ist es, Christian Fuchs, den Fußballer, den ehemaligen Nationalspieler von Österreich, den Kapitän der Nationalmannschaft von Österreich, vom Google-Ranking zu stoßen. Und ich glaube, die Zeit spielt mit mir. Irgendwann wird er nicht mehr kicken können. aber dann werde ich noch einen Stift halten können. Wir werden häufiger verwechselt. Ich bekomme immer mal für ihn Fanpost oder irgendjemand vertaggt mich in Social Media und denkt, ich bin er. Und dann schicke ich ihm das weiter und so, das ist lustig, aber leider, wenn man Christian Fuchs und Reporter oder Journalist dazu nimmt, dann findet man doch immer schon mich und relativ eindeutig, was ich so mache.
Ja, allerdings. Ja, das habe ich dann natürlich auch gemacht und rausgefunden, du bist aktuell Investigativreporter bei der Zeit und Zeit Online, warst vorher im Rechercheverbund des NDR und der Süddeutschen Zeitung aktiv. Hast also auch schon so einige Dokus gedreht und auch Fernseherfahrung, mehrere Bücher geschrieben. Was bei dir auch interessant ist, einige deiner Recherchen haben Theaterstücke inspiriert, Spielfilme, sogar eine Graphic Novel habe ich gesehen, über diese verschiedenen Ausspielwege, die dritte Halbzeit, wie du es nennst, können wir später auch nochmal reden. Ja, du hast mehrere Auszeichnungen gewonnen, Deutscher Reporterpreis, RIAS-Preis, wie sie alle heißen, Journalist des Jahres. Und seit über einem Jahrzehnt recherchierst du im rechtsextremen Milieu, aber auch andere gefährliche Sachen. Also du schreibst auch viel über Sexualstraftäter, Terroristen, hast als erster über den US-Drohnenkrieg und die deutsche Involvierung darin berichtet. Aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt erstmal zu deinem persönlichen Königsweg in den Journalismus kommen. Warum bist du Journalist geworden? Gab es da so einen Moment, irgendeine Erinnerung, die du hast von früher, wo dir das klar geworden ist?
Erstmal vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Es kommt dann immer so unwirklich vor, wenn fremde Leute dann irgendwas aus dem Internet vorlesen. Also vielen Dank. Ich bin, glaube ich, Journalist geworden, weil ich nichts anderes kann. Und ich habe das relativ früh festgestellt, dass ich eine große Klappe habe und dass ich sehr neugierig bin und gerne auch in den Rändern der Gesellschaft mir Dinge anschaue und andere Lebensweisen zum Beispiel und warum Menschen tun, was sie tun. Und das ist eine gute Legitimation, wenn man dann einen Presseausweis hat und dann auch fragen darf, weil ich war früher sehr schüchtern. Und wenn man sagt, ich bekomme eine Rolle als Journalist dahin, dann darf man jede Frage stellen. Und das habe ich dann so ein bisschen, mein Freaktum habe ich dann ein bisschen legalisiert durch diesen Beruf. Und als Auslöser würde ich sagen, war bei mir gar nicht das Schreiben oder das Radio machen oder Filme drehen, sondern eher die eine ganz andere Erfahrung. Ich war 17 und habe mein Abi gemacht und wir hatten in unserer Schule, ich bin in der DDR geboren, auch nach der Wende keine Schülerzeitung, gab es keine Kultur davon, aber es gab, dann eben haben wir die erste Abi-Zeitung gemacht und haben dann eben auch kritische Dinge reingeschrieben, also zum Beispiel einen Lehrer, der sexuell übergriffig war zu Schülerinnen oder eine ganz langweilige Spanischlehrerin, mit der haben wir dann so ein kritisches Gedicht veröffentlicht und dann auf einmal wurde ich war da damit Chefredakteur, vollkommen ernst genommen. Das, was wir immer schon auch kritisiert haben, gesagt hatten im Unterricht, hat niemand für voll genommen, wir waren ja bloß eigentlich Kinder. Und dann haben wir es mal schwarz auf weiß aufgeschrieben in der Zeitung und auf einmal wurden wir wahrgenommen. Und ich war weder besonders klug, noch besonders hübsch, noch besonders talentiert, noch besonders, ich hatte keine reichen Eltern, nix. Aber ich wurde auf einmal, habe ich gemerkt, ich habe eine wahnsinnige Macht mit dem, also ich, ne, kurz ein paar Tage vorm Abi wurde ich dann einbestellt bei der Schulleiterin und das waren wilde Zeiten. Und dann haben wir halt eine Antizensur-Ausgabe oder eine Antizensur-Kampagne daraus gemacht und ich habe dann diese einmalige Erfahrung zu merken, man kann Missstände, wenn man sie aufschreibt, da mehr wahnsinnig viel erreichen. Das war so mein Auslöser. Da wusste ich nach dem Abi sofort, okay, ich will Journalist werden und habe echt nur nach dem leichtesten, faulsten Weg gesucht, um das zu werden.
Also nicht die Liebe für die schönen Wörter, sondern eher der Wille für die Veränderung oder der Wille zur Veränderung. Welche Fähigkeit macht dich denn zu einem guten Journalisten? Worauf kommt es an?
Ja, also ich glaube, ganz wichtig, und das ist jetzt auch ein Allgemeinplatz, ist, dass man wirklich ehrlich, neugierig und interessiert ist an den Dingen, die man nachgeht. Und das ist bei mir, sind das immer wieder die Menschen. Ich merke, das ist so krass. Man denkt, das ist ein Mensch, der hat gar nichts mit einem zu tun. Ich konstruiere jetzt mal einen pädophiler, rechtsextremer Serienmörder, der lebenslang im Gefängnis sitzt und du triffst diesen Menschen und nach 5-6 Stunden Gespräch oder mehreren Gesprächen merkst du, ah, der mag die gleiche Band oder der hat irgendwie auch mal in der Stadt gelebt, die du irgendwie toll findest und so. Es gibt immer Verbindungen und man sieht, es gibt kein Schwarz-Weiß, es sind die Grautöne, dass eben dieser Mensch auch gewisse Gefühle hat und eine Motivation, warum er schlechte Taten getan hat vielleicht. Und das, wenn dich das nicht kickt, wenn du da nicht ehrlich dran interessiert bist, sondern nur was vormachst, also ich merke das manchmal, wenn ich selber Interviews gebe, bei Fernsehkolleginnen, die kommen dann und machen dann ja, ja, ja und ja, ja und man merkt, das interessiert die null. Die haben keine Ahnung, was sie mich da ausfragen, die wurden da von der Redaktion hingeschickt. Das finde ich immer ganz schrecklich, wenn ich das merke und ich glaube auch nicht, dass das gute Journalistinnen sind. Aber wenn man ein ehrliches Interesse an den Menschen hat und an diesen Themen, dann hat man eine Leidenschaft und dann macht man, glaube ich, einen guten Job. Und bei mir kommt dazu, in meinem speziellen Fall, weil ich ja so einen Rechercheschwerpunkt habe, dass man, glaube ich, keine Angst davor haben darf, Pain in the Ass zu sein. Also ich bin für die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich den kritisch hinterhersteige, glaube ich, nicht immer nur angenehm. Ich versuche freundlich und fair zu bleiben und auch immer sympathisch auf der menschlichen Ebene, aber in der Sache natürlich hart. Und wenn mich jemand anlügt, dann muss ich ihm das halt auch damit konfrontieren, dass er mich angelogen hat oder versucht hat, was zu verschleiern. Und muss ihm auch, wenn er auf meinen Brief nicht antwortet, vielleicht auch nochmal zu Hause besuchen, ohne übergriffig zu werden, ohne Methoden wie Spiegel TV anzuwenden oder die Bildzeitung oder so. Das alles, ne, auf einer humanistischen Ebene. Aber trotzdem, ich glaube, dass es, wenn man das nicht hat und auch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie in einem Fall mal 7 Jahre bei einer Recherche immer noch die Motivation immer sagt, das muss bekannt werden, das ist so ein großer Skandal. Also diese Durchhaltevermögen, wenn man das auch nicht hat, dann ist man, glaube ich, auch nicht ganz richtig in dem Beruf.
Mhm. Ja, ich habe da jetzt auch ein bisschen rausgehört, also Intuition, Empathie, Einfühlvermögen und Durchhaltevermögen sind irgendwie fast wichtiger als das Handwerk, würdest du das so sagen?
Total, total. Also das habe ich früher auch nicht gerafft, du bist da schon sehr viel weiter. Ich habe da ein paar Jahre dafür gebraucht, dass ich dachte, man hat irgendwie gerade bei Recherchen so einen Zauberkasten, da muss man da drücken im Internet und da muss man da und dann kommt man Informationen ran, irgendwo einen Anwalt schütteln, da fällt unten eine Akte raus oder so. Das ist auch wichtig, aber ich habe gemerkt, diese spannendsten Sachen, wo ich Dinge rausgefunden habe, die noch keiner wusste, war, weil ich mich, glaube ich, mit Menschen auf eine Ebene verbinden konnte. Und mit Leuten, genau wie du sagst, Empathie, also dann auch über andere Sachen reden, auch von sich selber Dinge preisgeben. Also dass es halt ein Gespräch wird und kein Ausfragen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man halt den Menschen auf Augenhöhe trifft, und da ist es mir vollkommen egal, ob das der Bundespräsident ist, der vor mir sitzt, oder eine Hartz-IV-Empfängerin, die in einer zugemüllten Wohnung sitzt. Das ist für mich genau die gleiche wichtige Mensch, und ich interessiere mich für sein Leben in dem Moment. Und das merken Menschen, dass man da nicht nur hinkommt und eine schnelle Schlagzeile will, sondern dass man sich Mühe gibt, gut vorbereitet ist und wirklich ehrlich interessiert ist.
Hm. Ja, ich habe gelesen, du bist auch oder hast in Jena unter anderem Psychologie studiert. Also spielt das eine Rolle bei dieser ganzen, ja auch eher psychologischen Arbeit, also sich in andere Leute reinversetzen, Empathie zeigen und so weiter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, damals war ich noch nicht so weit, dass ich da die richtigen Seminare belegt hätte dafür. Ich habe mich eher dann so für Arbeitspsychologie und Gruppenpsychologie und Medienpsychologie interessiert. Das ist alles jetzt andere Bereiche. Ich glaube, wirkt im Nachhinein so, als ob es zusammenhängt, aber glaube ich eher nicht. Es ist eher meine Mutter, die, glaube ich, da entscheidend war, die mir eine ganz große Achtung vor dem Menschen mitgegeben hat und, glaube ich, die tollsten Werte, die ich mir vorstellen kann. Und das spielt da, glaube ich, eine viel größere Rolle.
Okay, aber bleiben wir nochmal bei deinem Königsweg. Also du hast in Jena studiert, Medienwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Psychologie, wie ich gerade gesagt habe. Und dann ging dein Weg aber nach Hamburg auf die Henry-Nannen-Schule. Ich frage auch immer ein bisschen meine Hörerinnen und Hörer auf Instagram, was sie so von meinen Gästen erfahren möchten. Und Cara fragt, wie schaffe ich es zur Zeit? Vielleicht kannst du das nicht für sie direkt beantworten, aber dein Weg zur Zeit lief ja wirklich über die Henry-Nannen-Schule. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Das ist richtig. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, bei den ganz, ganz großen Medien so als vollkommener Quereinsteiger reinzukommen, obwohl es bei mir trotzdem so ein bisschen war. Also ich war auf der Nannenschule, hatte ich meine erste Hospitanz bei der Zeit, in einem vollkommen anderen Bereich, als ich heute mache, auch vollkommen andere Kolleginnen gehabt. Und dann habe ich aber in dieser Hospitanz eben meine Chance genutzt, und weil ich nicht investigativ arbeiten konnte in dem Praktikum, aber habe für ein anderes Ressort eben ein Investigativthema angeboten und da meinen ersten Text in der Zeit zu dem Bereich veröffentlicht. Und ich hätte diesen Platz nie bekommen, wenn ich nicht auf der Nannenschule gewesen wäre, weil die Zeit mit Journalistenschulen zusammenarbeitet, die relativ viele Plätze schon geblockt haben über das Jahr hinweg. Und trotzdem bin ich da nicht sofort danach zur Zeit gegangen, sondern ich war erstmal noch beim Fernsehen als Freier, ne, beim NDR. Und bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich glaube, ich habe mich auch beworben bei der Zeit. Die wollten mich natürlich nicht. Warum sollte man jemand mit wenig Vorerfahrung jemanden nehmen? Habe dann eben gezeigt, was meine Themen sind und was mich da interessiert beim NDR. Und bin dadurch viel einfacher, glaube ich, über so ein Querding dann zur Zeit gekommen. Es ist immer meine Erfahrung gewesen. Beim Fernsehen haben sich wahnsinnig gefreut, dass da jemand weiter schreiben konnte. Ich war dann in unserem Team der Einzige, der schnell eine DPA-Meldung zusammentickern konnte und schnell Sachen zusammenfassen konnte, was eben Fernsehleute nicht so schnell können, weil sie eher in Bildern denken. Und da war ich so quasi der Exot und hatte einen besonderen Status, weil ich der Schreiber war, und dann kam ich zur Zeit als der die großen Grundhaarfilme gemacht hatte und hatte so diesen am Anfang diesen Ruf, und das hat immer vom Vorteil.
Jetzt als Investigativjournalist beschäftigst du dich ja hauptsächlich eigentlich mit Rechtsextremismus und hast auch viel mit gefährlichen Menschen zu tun, sage ich mal. Milena fragt, wie bist du zu diesem Fachgebiet gekommen?
Ja, also es begleitet mich im Grunde meine gesamte journalistische Laufbahn bisher, weil ich in Thüringen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt aufgewachsen bin. Und wenn man aus der Region kommt, und ich habe dann einfach angefangen, ich habe dann irgendwas studiert, was hast du vorhin vorgelesen, was nicht so schwer war intellektuell, wo ich nebenbei eben schon als Journalist arbeiten konnte, und habe dann einfach frech von Jena aus Themen angeboten, zum Beispiel bei Spiegel Online oder bei der Süddeutschen Zeitung, und habe dann meine ersten Veröffentlichungen gehabt. Und wenn die dann selber mal sich gemeldet hatten, die Redaktion, da wollten sie quasi fast immer was über Neonazis, über Rechtsextremismus. Du bist doch in der Region, da ist da gerade wieder jemand angepöbelt worden in der Straßenbahn, mach da mal einen Text dazu, so. Und das hat mich ehrlich gesagt, gerade weil ich aus Ostdeutschland komme, ziemlich genervt, dass die Region, aus der ich komme und der so viele wunderbare Menschen, progressive Dinge tun, großartige Bücher schreiben und Theater führen und kleine geile IT-Unternehmen aufgebaut haben. Und das fand überhaupt nicht statt in der Berichterstattung, sondern ich hatte das Gefühl, es ging nur mal um Stasi, Hartz IV und Neonazis. Und darum bin ich bewusst nach der Nannenschule 2010 wieder zurück in den Osten gegangen, um die anderen Geschichten zu erzählen, die nämlich nicht stattfinden in den Blättern, die in München, in Frankfurt oder in Hamburg gemacht werden. Und wollte eben nichts mehr über Rechtsradikale und Rechtsextreme machen. Und dann war ich ein halbes Jahr zurück im Osten und dann ist der NSU passiert. Dann die Selbstenttarnung in Eisenach im Wohnmobil. Und dann kam ich eben Anruf vom NDR, ob ich da nicht Interesse hätte mitzuarbeiten, weil ich komme doch aus Thüringen und die kamen doch auch aus Thüringen, die Terroristinnen. Und dann, so kam das dann. Und seitdem hat es mich nie wieder losgelassen, ja.
Ja, aber interessant, dass dir das so zugetragen wurde ursprünglich. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass du aus Ostdeutschland kommst.
Und dass ich recherchieren konnte. Ich wusste natürlich, ich brauchte jemanden, der, das war auch gut in dem Fall, weil ich eben, ne, es waren nur westdeutsche Kolleginnen, die damit gearbeitet haben an diesem Film. Und in Thüringen, bei einfachen Menschen vor der Tür stehen, ist es einfach vom Vorteil, wenn man die ähnliche Geschichten hat, der eigene Vater auch Hartz-IV-Empfänger ist und man auch den Dialekt ein bisschen noch spricht und so. Also man hat eine ganz andere Verbindung zu diesen Leuten. Da kann man keine, also bei einem jungen Neonazi, der redet, glaube ich, lieber mit einem anderen jungen ostdeutschen Mann als jetzt mit einer, sage ich mal, 60-jährigen westdeutschen Frau.
Ja, du hast dann ja übrigens auch das erste Buch darüber geschrieben, über den NSU-Komplex 2013, aber das nur am Rande. Ja, du kommst jetzt gerade von der aktuellen Recherche. Wir haben da im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du da nicht viel drüber reden. Aber du hast eine Person gesucht, einen Neonazi, und da frage ich mich, wie findet man so einen untergetauchten, vielleicht auch gewaltbereiten Neonazi oder Rechtsextremisten? Wo setzt man da an?
Der sich in dem Fall sogar noch versteckt vor seinen Kameradinnen und vom Verfassungsschutz und alle, die ihn gerade suchen. Ja, das war aufregend. Ich bin gestern Abend aus den Alpen zurückgekehrt, wo ich ihn getroffen habe. Es war seine Bedingung, dass er sich gern unter freiem Himmel dort zum Wandern treffen wollte. Und das war ein aufwendiger Prozess über mehrere Wochen hinweg. Mosaiksteinchen zusammentragen, kleine Informationen, dann jemanden aus seinem Umfeld in sozialen Medien gefunden, dann darüber einen neuen Hinweis gefunden, womit ich auf einen Verein gekommen bin, wo er seine Eltern mal aktiv waren. Darüber bin ich auf seine Eltern gekommen. Und dann hatte ich großes Glück, dass er gerade nach vielen Jahren in der Szene als Führungsfigur dabei ist, sich zu lösen und wohl aussteigen will, und dass er großes Interesse am Reden hatte. Hätte ich ihn vielleicht 4 Wochen vorher angefragt, wäre es auch, hätte ich nicht das Glück gehabt.
Verstehe. Also du versuchst eigentlich immer überall anzusetzen, wo es irgendwie geht, und auch über persönliche Kontakte, Familie, Freunde von der Person da irgendwie dran zu kommen.
Am liebsten ist es uns, dass wir direkt natürlich eine Kontaktmöglichkeit zu den Personen, die uns interessieren, finden. Und das ist nicht immer möglich. Also das wäre, ein Traum wäre, ich möchte jemanden, der untergetaucht ist, treffen. Dann möchte ich ihn natürlich persönlich treffen und mich mit ihm mit unendlich viel Zeit hinsetzen und reden. Oft wollen das Menschen nicht, gerade die kriminell sind oder extremistisch unterwegs sind. Die wollen dann nur mit verschlüsselten Chats kommunizieren zum Beispiel, oder sie wollen gar nicht antworten. Und da muss man immer auch gucken, was jetzt der beste Weg ist. Also nicht für jede Person ist jetzt ein Anruf zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Telefonnummer von jeder Person hätte, wäre das die klügste Idee. Also manchmal sind das auch Menschen, die sind davon überrumpelt oder fühlen sich ertappt oder hätten gar nicht gedacht, dass man ihre Telefonnummer rauskriegt, und sind dann erstmal, verschließen sich dadurch total. Und da, wenn man das, deshalb muss man sehr viel über diesen Menschen wissen vorher. Im Grunde genommen sein gesamtes Umfeld, seine Tagesabläufe, seine Interessen, sein Habitus, all das muss man, seine Szene, sein Milieu, aus dem er kommt, muss man eigentlich erstmal verstanden haben, und dann kommt die Entscheidung, okay, dem schreibe ich vielleicht lieber einen Brief, bei dem muss man sofort hinfahren, zum Beispiel, jetzt ganz platt gesagt, Menschen aus arabischen Kulturkreisen, wenn man denen jetzt in sehr, sehr gestellten Deutsch, in Behördendeutsch einen Brief schreiben würde und ihnen seine persönliche Motivation darlegt, die würden dann nebenher darauf antworten. Die lesen den, schmeißen den weg. Was ist das für ein Spaß? So, ja? Da muss man einfach hinfahren, muss man vor der Tür stehen, sagen, na, Alter, was ist geklappt? Lass mal Shisha rauchen. So. So wirklich ganz platt überzeichnet gesagt. Aber eine ältere Dame, die noch nie im Leben mit Medien zu tun hat, die dann hört, oh Gott, die Zeit kommt extra zu mir nach Pinneberg. Für die wäre das Schlimmste, wenn man auf einmal vor der Tür stehen würde, weil man auch den Tagesablauf durcheinander bringen würde, der vielleicht sehr strukturiert ist. Da ist es gut, eben einen Brief zu schreiben und dann auch zu überlegen, schreibe ich den auf dem Laptop oder schreibe ich den handschriftlich, weil das eben Personen sind, die das kennen, die in der Zeit aufgewachsen sind, wo man sich handschriftlich Briefe geschrieben hat und dadurch eine größere Nähe sofort herstellt. Und das ist immer wieder spannend, das irgendwie sich zu überlegen und zu gucken, was denn funktioniert.
Ja. Aber wie bekommst du Leute dann dazu, mit dir zu reden, die eigentlich nicht mit dir reden wollen? Also musst du da dann nicht auch manchmal Druck aufbauen in irgendeiner Form? Oder bist du immer darauf angewiesen, dass die andere Person wirklich auch einen Redebedarf hat?
Nee, Druck finde ich überhaupt nicht richtig. Das ist eher der genau falsche Weg. Weil Menschen auch nicht gut und ehrlich antworten, wenn sie unter Druck sich fühlen, sondern sie müssen es aus freien Stücken machen. Natürlich kann man manchmal nachhelfen, indem man zum Beispiel sagt, ich konzentriere auch wieder, jemand hat sein Kind verloren aufgrund einer schrecklichen Tragödie und Eltern haben dann natürlich erstmal sind in Trauer und wollen nicht, also das Letzte, was sie wollen, ist mit Journalistinnen zu sprechen. Aber wenn man dann den Menschen Zeit lässt und nicht wie eben die ganzen anderen Meute am Tag nach dem Unfall vor der Tür steht, sondern eben nach 6 Monaten kommt, wenn man die erste Trauerphase vorbei ist, und ihnen dann eine Brücke baut und zum Beispiel sagt, ich weiß, es ist schwierig und sie möchten eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit darüber reden, wir finden aus bestimmten Gründen trotzdem, dass es wichtig ist, dass Menschen darüber aufgeklärt werden sollten, auch weil man da mehr über Deutschland lernt und vielleicht über falsche Strukturen, ne, was man jetzt in der Bahn verbessert werden muss durch diesen schrecklichen Unfall, der da passierte, dann kann man erstmal an ihre an so eine größere Metaebene appellieren, die sie vielleicht mit unterstützen wollen, also zum Beispiel Opferfamilien von Menschen, die von Amok-Schützen umgebracht wurden, die haben oft ein großes Interesse, dass eben darüber aufgeklärt wird, damit eben Waffen noch mehr reguliert werden in Deutschland, damit sowas nicht wieder passieren kann und andere Eltern ihre Kinder verlieren. Also an so eine höhere Mission appellieren oder auch sagen, wir haben hier Informationen, die Sie vielleicht interessieren könnten, die Sie noch nicht bekommen haben von der Polizei. Wir haben sie auf anderen Wegen erfahren. Ich würde Ihnen die gern zeigen. Und dann können wir immer noch überlegen, ob Sie auch mit mir reden wollen. Aber ich glaube, das interessiert Sie. Und da kann man, also ich würde das nicht Druck nennen, das ist eher so ein Geben und Nehmen dann.
Aber ich meine, gehen wir mal auf dein konstruiertes Beispiel von vorhin zurück. Wir haben jetzt einen rassistischen, extremistischen Sexualkinderstraftäter, also eigentlich ein menschliches Monster, so in den Augen vieler Leute. Wie baust du zu so jemandem Vertrauen auf? Oder also wie bekommst du den dazu, mit dir ehrlich zu reden?
Also ein großer Teil der Wahrheit ist, dass von 10 solchen Personen einer mit dir spricht. Du musst dann halt einfach sehr viele ansprechen, damit du einmal dann Glück hast. Und meist, also auch da wieder spielen ganz persönliche Motive eine Rolle. Zum Beispiel, man merkt, jemand hat einen sehr expressiven Charakter. Der redet sehr gern selbst oder nimmt sich selbst sehr wichtig, ist sehr psychopathenmäßig, also allen Ansätzen davon, weil man halt sich selbst überschätzt, sozusagen, so in die Richtung. Die fühlen sich natürlich geschmeichelt, wenn dann jemand ein ernstzunehmendes Medium kommt und extra den weiten Weg zu einem kommt. Das ist manchmal, ne, dass man an der Eitelkeit kitzelt. Oder andere Mal haben Leute ein Interesse daran, ihre eigene Geschichte, die bisher veröffentlicht ist, in ein anderes Licht zu rücken und zu sagen, ja, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist das. Mich hat noch niemand gefragt. Das ist mir auch schon passiert. Dass Leute gesagt haben, wo ich niemals damit gerechnet habe, dass sie mit mir reden, dass die gerne was gerade rücken wollten. Oder sich entschuldigen wollen bei Opfern zum Beispiel, dass sie in einem Gefängnis jetzt einen Prozess durchgemacht haben, nach ein paar Jahren zum Christentum gefunden haben oder so und dann gerne Reue zeigen wollen. So. Also das sind ganz unterschiedliche Motive, könnte das sein.
Ja, Aber jetzt auch bei dir persönlich, wenn du dann da Empathie und irgendwie oder Empathie aufbringst, Gemeinsamkeiten suchst, vielleicht auch Mitgefühl hast, wie geht das mit einem Neonazi zum Beispiel?
Ja, damit meinte ich jetzt nicht mit den Taten zum Beispiel, ja, oder mit der Ideologie. Das auf keine Fälle. Also auf, das war nur gemeint rein auf der menschlichen Ebene, dass man halt sieht, das sind eben auch Menschen. Das sind nicht nur die Monster, zu denen wir Medien sie oft machen, sondern da sind auch Menschen dahinter mit ihren Geschichten. Und ganz häufig, wenn man das jetzt ein paar Jahre macht, merkt man ja, dass viele, ohne das zu relativieren oder rechtfertigen zu wollen, aber viele der Täter waren früher selber Opfer. Also sie hatten eine gestörte Vaterverhältnis, wurden selber sexuell missbraucht zum Beispiel und dann so haben dann gestörte Sexualität daraus entwickelt oder so etwas. Also das ist das eine relativiert das andere überhaupt nicht, aber man erkennt, warum Menschen geworden sind, was sie sind. Und da muss man gar nicht die Taten oder die Ideen oder die Ideologie gutheißen. Das mache ich, aber würde ich auch niemals tun in so Interviews. Aber man kann zumindest versuchen, den Menschen zu verstehen.
Also ein Stück weit schlüpfst du dann ja auch in eine Rolle, oder? Wenn du solche Leute triffst. Also
ja.
Gibt es da für dich irgendwie moralische oder ethische Grenzen oder heiligt der Zweck die Mittel? Wie siehst du das?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die Grenzen sind eigentlich ziemlich eng gesteckt und ich würde sagen, ich spiel eine Rolle. Natürlich würde ich jetzt einen Freund, den ich auf dem Bier abends treffe, nicht ins Detail jedes kleine Fünkchen des Lebenslaufs irgendwie ausfragen und mich auch nach 3 Stunden noch dafür interessieren, welche Farbe die Socken im Kindergarten hatten von der Person. Das ist natürlich so ein Gespräch, so ein professionelles Gespräch läuft anders als ein privates Gespräch. Klar, ohne Frage. Man ist in einer Rolle. Aber in dieser Rolle bin ich trotzdem zu 90% ich selbst noch. Also ich bin trotzdem noch Christian Fuchs, auch der Mensch, der eben jetzt noch 10% den Reporterhut aufgesetzt hat. Meine Grenze verläuft dahingehend, dass sich zu tarnen. Also ich gehe immer mit offenem Visier in solche Gespräche. Ich stelle mich immer sofort vor, auch wenn ich jemanden über Facebook anfrage, zum Beispiel, ich bin Reporter bei der Zeit, hier ist die Adresse www.zeit.de, wenn Sie uns noch nicht kennen. Ich habe das und das gemacht und ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Ich finde es ganz falsch, auch sich zum Beispiel zu verkleiden. Also was oft wird ja behauptet, dass Günter Wallraff, der mal Hans Esser bei der Bild-Zeitung war und in 70er Jahren ganz großartige Reportagen und Enthüllungsgeschichten gemacht hat, dass der Investigativreporter ist, der hat sich immer verkleidet. Der hat sich als Türke Ali verkleidet oder als eine POC, der durch Brandenburg, durch den Spreewald fährt und dort über Rassismus was rauszufinden. Und das finde ich ganz schrecklich. Also das hat für mich nichts mit Investigativjournalismus zu tun. Das ist eine Rollenreportage, das ist Schauspielerei. Wenn ich das über Rassismus im Spreewald in Brandenburg rauskriegen will, dann muss ich einfach nur Black und People of Color fragen, die dort leben seit Jahrzehnten und muss mich nicht mit Schuhcreme im Gesicht in den Spreewaldkahn setzen, so um das zu erfahren. Also da sind meine Grenzen. Ich verkleide mich nicht und ich verstelle mich nicht und ich bin transparent und gehe mit offenem Visier in solche Begegnungen.
Ja, alles klar. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angesprochen, du hast auch lange, mehrere Jahre zum US-Drohnenkrieg recherchiert. Das war noch relativ am Anfang deiner Karriere. Und dieser Drohnenkrieg ist ja auch nur umsetzbar durch die Relaisstation in Deutschland, also in Ramstein zum Beispiel. Bei solchen Themen, da recherchierst du ja eigentlich gegen völlig unvorstellbare Kräfte, also die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika, der CIA, auch der deutschen Bundesregierung. Wie gehst du da mit Hürden um? Also da gab es doch bestimmt zig Rückschläge, vielleicht sogar Einschüchterungen. Wie geht man damit um?
Ja, das ist gut erkannt. Ja, das sind, glaube ich, mit einer der Recherche mit dem meisten, wo am meisten gemauert wurde und wo man am wenigsten in so gerade im sensiblen Geheimdienstbereich wenig Quellen natürlich aufbauen kann. Oder im Militärbereich, das ist ja alles hoch abgesichert. Aber ich habe nach dieser Erfahrung, glaube ich, kapiert, dass man alles knacken kann. Wenn man genug Zeit hat und kreativ denkt, kann man alle über weitergehen. Da war ein Riesenvorteil, dass das Thema sehr viel in den Amerika spielte und Amerika ganz andere Transparenzgesetze hat als in Deutschland und viele Informationen dort über zum Beispiel Freedom of Information Act Anfragen, also so vor Informationsfreiheitsgesetz ist das ähnliche in Deutschland, oder eben durch öffentliche Datenbanken zu finden waren. Da zum Beispiel Ausschreibungen von Bauaufträgen für eine Regierung sind öffentlich einsehbar in Registern in den USA. Das ist in Deutschland nicht möglich. Und wenn man sich dann dafür Zeit nimmt und wochenlang in diesen Registern einliest, durchliest und guckt und die richtigen Suchbegriffe irgendwann mal gecheckt hat, dann findet man da zum Beispiel Dinge, die einen weiterbringen, wo man da gar keine Menschen braucht in dem Zusammenhang. So. Also man muss einfach sehr viel von der Materie verstehen, um die man recherchiert, um Wege zu finden, an Informationen zu kommen.
Verstehe. Ich habe es auch schon mal früher angesprochen. Also du sprichst von der dritten Halbzeit und hast mehrere Ausspielwege, was so deine Projekte angeht. Also nicht jeder liest die Zeit, nicht jeder folgt dir auf Twitter. Wie bekommt man so wichtige Themen wie den Drohnenkrieg, wie deine Recherchen zum Rechtsextremismus, wie bekommt man die an ein breiteres Publikum als Journalist?
Ja, ist ein großer Fehler, dass mir nicht jeder auf Twitter folgt, ohne Frage. Nein, ernst. Das ist ein Thema, was mich umtreibt seit ein paar Jahren, dass ich glaube, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen es zu einfach machen, wenn man so in so einer 80er-Jahre-Haltung ist und denkt, man ist jetzt halt Schreiber oder Schreiberin und man recherchiert ein Thema und dann schreibt man es auf und dann frisst oder stirbt, das war's dann. Ne? Dann knallt man da irgendwie so 40.000 Zeichentext hin und wenn das die Leute nicht lesen, weil es zu lang ist oder zu kompliziert, so what? So, und ich glaube, das ist wirklich von früher eine Denke, die überholt ist. Und darum habe ich mich relativ früh schon damit beschäftigt, was es so für andere Wege gibt. Also einfach, weil ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die Themen anders angehen. Künstlerinnen zum Beispiel, Theatermacherinnen, Filmemacherinnen, die kamen auf mich zu und wollten gerne Informationen zu einem Thema, zu dem ich recherchiert hatte. Und dann habe ich gemerkt, ach, das kann man ja vielleicht selber auch mehr lancieren. Nicht, dass die auf einen zukommen, sondern dass man das selber angeht. Und habe dazu so Vorträge gehalten auf Journalistenkonferenzen zum Beispiel oder mit einem Bekannten zusammen, mit Jochen Marquette, vor mehreren Jahren ein Format entwickelt, eine Bühnenshow, wo wir zeigen wollten, dass Journalismus, was hinter so einer Recherche steckt, den Reporter-Slam. Das macht der Jochen jetzt mittlerweile alleine weiter, sehr erfolgreich, jeden Monat in einer anderen Stadt 5, 6 Reporterinnen auf die Bühne bringt und die gegeneinander antreten in so einem fiktiven Wettkampf, wer der Champion wird, um zu zeigen, wir sind Menschen, wir haben sogar Spaß bei unserer Arbeit und es ist eigentlich sehr cool, was wir tun. Und guck mal, wenn du da so einen Text liest oder einen 2-minütigen Radiobeitrag hörst, da steckt ein bisschen mehr dahinter als bloß jetzt, dass wir uns irgendwas ausgedacht hätten oder so. Und solche Sachen daran rumzudenken, und da gibt es auch noch andere Kolleginnen bei Korrektiv, die machen das sehr, sehr toll, die überlegen, wie sie Recherchen nicht nur in Longreads im Internet verbreiten können oder mit Kooperationspartnern beim Fernsehen zum Beispiel, sondern auch Graphic Novel auch schon gemacht haben. Die haben ein eigenes Journalismus-Festival initiiert und ich glaube, das ist so ein bisschen, oder was du machst, Podcasts, also auch da Themen zu verlängern. Zum Beispiel bei uns in der Zeit, das krasse Phänomen, es gibt ein Magazin, das heißt Zeitverbrechen, und als kleines Nebentool hat die damalige Chefredakteurin Sabine Rückert einen Podcast gemacht, um dieses Magazin bekannt zu machen. Und mittlerweile ist das Magazin das Beiboot vom Podcast, ja. Wie das manchmal so laufen kann, ja. Also
glaube ich, einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt.
Also kurz hinter deinem. Kurz hinter dem Königsweg.
Ja, genau. Ja, ich meine, auch auf einer finanziellen Ebene macht das doch irgendwie Sinn, da Synergien zu finden. Also, dass man eben, wenn man etwas lange recherchiert, nicht einfach nur in einem Artikel raushaut, sondern ne, dritte Halbzeit. Also, dass man danach versucht, es auf andere Wegen noch rauszubringen, Film zu machen. Es hört sich vielleicht jetzt alles so ein bisschen leichter an, als es dann am Ende ist. Aber ich finde, es ist am Ende irgendwie die Zukunft im Journalismus, einigermaßen über die Runden zu kommen, oder?
Und das heißt auch nicht, dass man das alles alleine machen muss. Ne? Ich bin überhaupt kein Freund davon, als ich in der Ausbildung war und an der Uni, da hieß es immer, oh, in Zukunft wird man ein Journalist, dann macht man Radio, macht man gleichzeitig Fernsehen, schreibt man und noch irgendwelche Medien, die da gar nicht erfunden sind, auch noch. Und das ist Bullshit, glaube ich. Sondern man muss wissen, was seine Stärken sind und das ist bei mir das Schreiben, bei dir vielleicht das Radio machen und das ist dann dein Hauptmedium. Aber das heißt nicht, dass man sich dann Kolleginnen und Kollegen suchen kann danach und sagen kann, oder schon während der Recherche und sagt, hier, du bist doch ein wahnsinniger Fernsehfreak und du kannst dann sogar schreiben, lass uns doch gemeinsam die Recherche machen, dann sind wir auch schneller und kriegen mehr raus zu dritt und jeder macht das dann in seinem eigenen Medium. Auch das ist doch absolut vorstellbar. Also oft laufen Kooperationen genau so. Und ich freue mich total über diese Möglichkeiten heutzutage. Ich wäre schrecklich, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, wenn ich in den 80er Jahren in Westdeutschland Journalist gewesen wäre, hätte man mit 18 irgendwie ein Volo gemacht bei der Lokalzeitung, wäre dann da sitzen geblieben auf seinem dicken Arsch, bis man 60 gewesen wäre und hätte nie mehr erfahren als die Kaninchenzüchterveranstaltung. Und heute kann man von seinem Schlafzimmer aus, seinem WG-Zimmer, Podcasts machen, die vielleicht hunderttausende, Millionen Leute hören oder auf TikTok Dinge ausprobieren oder YouTube oder Artikel schreiben und das kann man alles parallel machen.
Mhm. Ja, hoffen wir mal, dass das bei mir auch noch so viele Leute erreicht irgendwann. Ja, manchmal bekommen solche Geschichten aber auch ein eher unerwünschtes Publikum. Das habe ich in deinem neuesten Buch gelesen, Das Netzwerk der neuen Rechten. Dein Kollege Paul Middelhoff und du, ihr seid da Opfer einer rechten Trollarmee auf Twitter geworden. Also ein orchestrierter Shitstorm, so habt ihr das genannt. Vielleicht kurz zur Erklärung. Also ihr habt irgendwie einen Tweet abgegeben über das Arcadi-Magazin, also so ein rechtes Hipster-Magazin, hast du es, glaube ich, genannt. Und daraufhin, also es war ein kritischer Tweet und daraufhin nach Stunden gab es da irgendwie eine Flut an Hasskommentaren. Wie gehst du mit solchem Hass um im Netz?
Ja, mittlerweile muss ich sagen, haben wir uns da so eine Hornhaut angelegt, weil das ist ein Phänomen ist, was nicht in dem einen Fall passiert ist, sondern wenn man so zu kritischen Themen recherchiert, eigentlich seit 3, 4, 5 Jahren normal ist und so zu einem Berufsrisiko dazugehört, wie, sage ich mal, die Staublunge bei einem Bergarbeiter. So ist das heute, dass man, wenn man über Extremismus berichtet, oder auch reicht schon über die AfD, dass man dann immer verklagt wird und immer Shitstorms bekommt oder Morddrohungen bekommt, weil eben die gesellschaftliche Situation so ist, dass es sehr polarisiert ist und die Leute relativ ihre Scham verloren haben im menschlichen Miteinander. Und ich habe eine Zeit lang sehr massiv jeden dieser Menschen, die mich da beleidigt haben und mich ins Gas gewünscht haben, zum Beispiel einen Strick oder was auch immer, geantwortet. Habe ich dann nachts noch hingesetzt und habe gesagt, meine Überzeugung ist, dass man diesen Hass nicht mit Hass begegnen kann, sondern nur mit Liebe. Und habe eben versucht, in einer dezidierten, wirklich persönlichen Antwort jedem Menschen zu zeigen, da sitzt nicht der Linksfaschist von der Zeit, da was sehr lustig ist, weil Linke würden behaupten, die Zeit ist ein rechtes, reaktionäres Blatt, aber eben von rechter Seite sind wir dann die Linksfaschisten oder Linksextremisten, dass dieser Linksfaschist von der Zeit auch ein Mensch ist. Ja, durch meine Adern fließt auch Blut. Du wirst nicht glauben, ich bin nicht nur die Projektion des bösen, bösen Berichterstatters von einem Mainstream-Medium, sondern ich lebe auch, ich habe auch Gefühle. So, und das hat zu interessanten Reaktionen geführt, weil ungefähr die Hälfte der Leute haben dann reagiert und ihm wurde dann erst bewusst, oh Gott, ich habe mich in meinem Hass jetzt hier nachts, wo ich irgendwie aufgestachelt wurde durch so ein alternatives Medium, in Anführungsstrichen, die Quatsch über mich verbreitet haben, irgendwie Fake News und mich beleidigt haben, habe ich mich anstecken lassen davon und habe mich selber, glaube ich, gar nicht wiedererkannt, was ich da jetzt irgendwie in meine Tastatur gehackt habe, voller Wut und Hass. Und ich hoffe bei jedem von dem, dass das erkannt wird, dass ich die Hand reiche und sie auf den demokratischen Spektrum zurückhole und sie aus dieser Filterbubble des Extremismus da raushole.
Aber bei sowas, also fühlst du dich dann fast so ein bisschen geadelt? Also, dass du denkst, okay, da habe ich genau die richtigen Leute irgendwie wütend gemacht? Oder ist es eher auch Angst, dass wirklich mal auch physisch wird, also dass es vom Netz in die analoge Welt überschwappt. Also ich kann irgendwie, ich persönlich, wenn ich auf Twitter irgendwie einen kritischen Kommentar bekomme, da kriege ich schon schwitzige Finger. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, da mit irgendwie tausenden Leuten, die einem was weiß ich wünschen, wie man damit umgeht. Stumpft man da nicht total ab?
Man muss das trennen. Man muss eben sehen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Die meinen nicht mich, die kennen mich gar nicht. Ja, und wenn das dann irgendwie so Eggheads sind oder Leute, wo man sieht, das ist ein Troll-Account, der dafür angelegt ist, der gar keine Follower hat und hier nur unfittig umschützt, das ist mir vollkommen, sowas ist mir vollkommen egal. Wenn es Menschen sind, die ich aus dem Real Life sogar kenne, und die mich dann da beschimpfen oder dann macht das schon mehr was mit mir, muss ich sagen, weil die wissen dann schon ein bisschen mehr über mich und mir dann Dinge vorwerfen. Oder wenn man beleidigt wird von bekannten Personen aus dem rechten Milieu, die einen dann auf die Stufe mit Kinderschändern stellen und man weiß, ihre Seite wird 100.000 Mal am Tag geklickt und da steht dann die Top-Meldung, Christian Fuchs ist moralisch so verwerflich wie Kinderschänder. Das ist nicht schön. Oder Alice Schwarze hat mich mal beleidigt, da war ich eine Woche lang die Top-Meldung bei emma.de, nur weil ich recherchiert habe. So. Das ist nicht angenehm. Also es macht keinen Spaß und ich würde es überhaupt nicht als Adelung sehen, sondern eher mache ich mir schon Gedanken, ob nicht ein Funken Wahrheit drinstecken könnte, auch wenn der Ton unangemessen ist zum Beispiel, ob ich einen Fehler gemacht habe. Und es kostet halt nicht, also es kostet Kraft und Nerven und vor allen Dingen auch, wenn neben dieser Diffamierungskampagnen und Beleidigung und Morddrohung dann auch noch juristisch, wenn diese gleichen Leute oder ihre Verbündeten dann auch noch versuchen, Artikel oder Bücher zu verhindern, die man schreibt, wo man dann auch noch sehr viel Zeit damit verbringt, mit Anwälten diese Angriffe abzuwehren. Das ist kostenintensiv, zeitintensiv. Das ist also, das würde ich mir gerne ersparen, ehrlich gesagt. Nur ich merke daran, wenn ich dann aufhören würde, dann hätten ja die gewonnen. Also die Menschen, die gegen demokratische Strukturen ankämpfen. Und das wäre das Allerschlimmste, was ich als Zeichen aussenden möchte. Und das ist dann immer für mich Motivation zu sagen, nee, Zähne zusammenbeißen, kommt auch wieder andere Zeiten. Und klar, ohne Frage, macht das was mit einem. Und ich lebe heute anders, als ich vor 10 Jahren gelebt habe, was meine Sicherheitsvorkehrung angeht. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen und das liegt auch daran, dass wir halt in den letzten Jahren gesehen haben, wie Kolleginnen auf Malta oder in der Slowakei erschossen wurden, umgebracht wurden, die kritisch recherchiert haben und wie schnell das auch in Deutschland geht, dass dann ein Politiker wie Walter Lübcke, der nicht sich halb so weit aus dem Fenster lehnt wie meine Kolleginnen und ich, was so Kritik angeht an bestimmten Entwicklungen, sondern der einfach nur das Normalste von der Welt gesagt hat, dass also Menschen hier, die hierher geflüchtet sind, doch bitte schön eine Unterkunft brauchen. Dass da Menschen getriggert werden davon und man vielleicht gar nicht direkt selber was dafür kann, aber durch einen Zufall in so einer Blase kommt, in einen Shitstorm und dann zu so einer Persona non grata wird in bestimmten Szenen oder Milieus, eine Projektionsfläche von all diesen Hass, den sie haben, das macht schon was mit einem, ja.
Ja, ja. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge. Ich möchte aber noch ein Thema ansprechen. Auf deinem Twitter-Banner steht Stop Making Stupid People Famous. Also finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Satz. Aber irgendwie gibt es ja auch ein Dilemma in der Berichterstattung über Rechtsextreme. Man bietet diesem Gedankengut oder diesen Personen damit ja auch immer irgendwie eine Plattform, wenn man das in der Zeit veröffentlicht oder eine ARD-Doku drüber macht oder andere Ausspielwege da sucht. Wie gehst du mit diesem Dilemma um?
Oh ja, haben wir noch 2 Stunden?
Die letzten 2 Minuten habe ich dafür eingeplant.
Es ist ein Riesenthema. Du hast mit allem, was du sagst, recht. Man wertet Menschen auf, man wertet kleine Gruppen auf, man wertet Weltanschauungen auf, wenn man ihnen Platz und prominente Beachtung schenkt. Das ist immanent im Journalismus. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man nicht über solche Entwicklungen in der Gesellschaft auch berichten sollte. Was wir uns bewusst gemacht hatten, auch nach dem Aufstieg der neuen Rechten, dass wir gesehen haben, dass wir verhältnismäßig mehr zum Beispiel über die AfD berichtet hatten, nach 2-3 Jahren nach ihrer Gründung als zum Beispiel über Parteien wie die Grünen, die schon im Bundestag saßen. Und da haben wir gemerkt, das ist ein Missverhältnis in der Zeit. Also wir müssen jetzt erstmal ein paar Wochen aussetzen und dann wirklich genau überlegen, was ist wirklich relevant. Und das ist übrigens auch bei den Piraten ähnlich passiert. Bei den Piraten hat immer mal was Neues, es wird mehr über Phänomen berichtet. Und ich finde, es kommt auch ganz stark darauf an, wie man über etwas berichtet. Also wenn jemand, ein rechtspopulistischer oder rechtsradikaler Politiker, eine bewusste Grenzüberschreitung betritt und einen moralischen Kodizee verletzt, ja, oder Menschen beleidigt, dann bedeutet das nicht, dass man ihn in der nächsten Woche in eine Talkshow einladen muss mit 5 Millionen Zuschauern im Fernsehen, oder dass man ihn auf die Titelseite bringt auch noch für diese Grenzüberschreitung. Aber warum kann man nicht einen kritischen Bericht machen, der ausgewogen recherchiert ist darüber, und das einordnen auf einer hinteren Seite, sagen, also welche Gesetze hat er damit verstoßen, was bedeutet das jetzt in seiner Partei, muss er da jetzt irgendwie sich rechtfertigen, das in einem Kontext gesetzt, finde ich, sollte man immer über solche Entwicklungen auch berichten können.
Ja, ein bisschen fies, darüber sollten wir mal eine eigene Folge machen. ja, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Letzte Frage. Man könnte ja glauben, dass das alles doch gar nicht so ein spaßiger Beruf ist, nach deinen auch eher Horror-Stories, die du da teilweise erzählt hast. Warum lohnt es sich trotzdem immer noch, Journalistin zu werden, auch im investigativen Bereich? Und hast du irgendeinen ultimativen Geheimtipp für alle Nachwuchsjournalistinnen?
Ja, ich finde, es ist mit Abstand der aufregendste Beruf, den man haben kann. Und auch wenn wir auf diesen Umfragen, wie prestigeträchtig ein Beruf ist, so über kurz unter, glaube ich, Versicherungsvertreter stehen oder Meuchelmörder, so kann ich das in meinem privaten Umfeld überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich auf eine Party komme, dann stehen die Leute nach einer halben Stunde in der Küche und wollen die Geschichten hören, die ich da wieder erlebt habe und die wir erleben und die Menschen, die wir treffen dürfen und die aufregenden Orte, in denen wir kommen, an die ich nie gekommen wäre in meinem Leben. Das passiert, sag ich mal, den Brückenbauer jetzt nicht so direkt oder der Rechtsanwaltsfachangestellten. So, dass man einfach, wenn man Geschichten mag, ist das der beste Beruf und Storytelling und selber gerne auch Geschichten liest. Und mein Pro-Tipp, so aus meiner Erfahrung heraus ist, wenn man anfängt, hat man die Neigung zu zeigen, was man kann und wie toll man ist und wie gut man ist und möchte gerne auch gleich die Erwartungen von Erwachsenen vor allen Dingen und schon von erfahrenen Journalistinnen irgendwie erfüllen und macht vielleicht mehr, als man machen müsste. Meine Erfahrung war, weniger, aber dadurch herausragende Stücke zu machen, die dann breit wahrgenommen werden, über die dann das Land spricht und die dann vielleicht auch einen Preis gewinnen, lohnt sich viel mehr, als jeden Tag in irgendeine Redaktion zu gehen, in eine Online-Bude und dort Pixel zu schubsen. Und dann hat man am Ende des Jahres 100 Artikel geschrieben, aber niemandem ist es aufgefallen. Glaube ich, wäre nicht mein Königsweg, sondern lieber wenige gute Sachen zu machen. Und nach einem Jahr oder so, wo ich angefangen habe, musste ich dann schon mehr Sachen ablehnen, als ich überhaupt machen konnte, Anfragen aus Redaktionen, weil man dann eben für etwas steht, für ein Thema oder für eine Darstellungsform und dann die Leute sich an eine erinnern, wenn sie irgend so ein Thema zu vergeben haben.
Alles klar, also Qualität schlägt Quantität. Schönes Schlusswort von dir. Ja, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und vielleicht läuft man sich mal über den Weg irgendwo bei deinen Recherchen.
Würde mich freuen, ja. Und ich danke dir für die großartige Zusammenfassung. Du hast meinen wirren Kram, den ich hier so fabriziert habe, immer so wunderbar auf so Merksätze verdichtet. Das ist toll. Dankeschön.
Alles klar, vielen Dank.